Ja, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Und wir haben es gerade von Martin schon gehört, wie wichtig es ist, dass wir Hoffnung haben. Es ist wichtig, dass wir Zuversicht haben, dass wir Zuversicht fassen. Warum? Auch die Stärksten werden müde. Auch die Besten werden müde. Ich denke, es kennt jeder von euch. Keiner hat unbegrenzte Fähigkeiten, keiner hat unbegrenzte Kapazitäten, sondern wir alle kommen an einen Punkt, egal wie freudig wir sind, dass es einfach Punkte gibt in unserem Leben. Da läuft es eben nicht so und da schwindet auch ein Stück weit die Zuversicht. Wir werden kraftloser. Das ist in der Welt so. Das erleben wir vielleicht sogar täglich öfter. Christen werden müde. Ja, auch Christen, wir als Nachfolger Jesu, wir wollen Gott dienen und ich hoffe, dass jeder von uns hier oder die meisten von uns hier sind, die wirklich auch Gott dienen möchten, die ja dem Herrn sich so ein Stück weit gegeben haben. Aber wir leben in einem Umfeld, wir leben in den Tagen, wir haben mit Sünde zu tun, wir erleben Krankheit, die uns schwächen und so, wenn man das Ganze um uns herum sieht, diese endzeitlichen Entwicklungen, man muss nur täglich hört man neue Schreckensmeldungen. Das tangiert ja einen. Und das macht kraftlos, da schwindet die Zuversicht. Und ich denke, Israel, wenn man mal das Volk Israel anschaut, auch die hatten wirklich Grund zu verzagen und ein Stück weit keine Zuversicht mehr zu haben. Ja, sie kannten den lebendigen Gott und gleichzeitig sind sie immer wieder von Gott abgefallen, in Sünde gefallen. Gott muss Gericht üben, sie kommen in die Verbannung. Und ich denke, die waren auch an einem Punkt, man liest es zum Beispiel in den Klageliedern, wo das Volk einfach nur noch verzweifelt ist und keine Zuversicht mehr hat und einfach sich fragt, wie geht es hier noch alles weiter? Die einzige Zuversicht, die Israel zur damaligen Zeit hatte und die einzigste Zuversicht, die wir haben, aus der wir Kraft schöpfen dürfen, ist der lebendige Gott und sonst niemand. Und wenn man so in die Bibel schaut, gerade im Buch Jesaja, da sieht man einmal, wie das Volk immer mehr schwindet an Zuversicht, wie Gott es dann das Gericht geben muss. Aber gleichzeitig in Kapitel 40, und da wollen wir heute reingehen in dieses Kapitel 40, da zeigt Gott, dass es so Hoffnung gibt und eine Zuversicht für uns, für das Volk damals. Und Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und seine Treue hört niemals auf. Und deswegen denke ich, ist es gut, wenn man aus Jesaja 40 auch heute ein Stück weit Zuversicht empfangen dürfe. Das wollen wir tun miteinander. Ich habe das Thema genannt, zuversichtliche Nachfolge in der Endzeit. Und ich denke, dieses Thema ist gut, wenn man das gerade am Anfang einer Konferenz sich vorstellt. Ich denke, wir werden viel hören die Tage, auch was die Nachfolge angeht, was die Zeitentwicklungen angeht und wie wir auch stark im Herrn sein wollen, wie wir gewisse Dinge auch für uns selbst, sag mal, unter den Hut bringen können, wie wir dann darauf reagieren. Aber ich denke, bei all dem, was wir tun sollen, ist es wichtig, dass wir es in der richtigen Haltung tun, in der richtigen Kraft. Und die kommt nun mal nur vom Herrn Jesus. Und deswegen wollen wir hier in Jesaja 40 auch mal schauen, wie Gott sich dem Volk offenbart, damit sie Zuversicht bekommen. Wir wollen lesen Jesaja 40 ab 28 und folgende. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und da sagt Gott zu seinem Volk: Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erden geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Soweit unser Text, diese vier Verse wollen wir miteinander betrachten. Nochmal zuversichtliche Nachfolge in der Endzeit. Ja, aber wie sieht die in der Praxis aus? Wie bekommen wir Zuversicht? Und da möchte ich uns ein paar Leitgedanken mitgeben, so übergeordnete Leitplanken, an denen wir uns entlanghangeln und die dann in der Tiefe so ein bisschen anschauen. Und das Erste, wenn es darum geht, Zuversicht zu bekommen, gerade in unserem Umfeld, in dem, was du und ich täglich erleben, auch in unserem kleinen Leben, hab eine große Sicht von Gott. Das ist der erste Leitgedanke, den ich uns mitgeben möchte. Hab eine große Sicht von unserem lebendigen Gott. Denke ich, wichtig. Du und ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir ist es so, wir blicken oft auf die Umstände. Wir blicken oft auf das, was nicht funktioniert in der Welt, in unserem Leben. Wir werden verzagt, dann schwindet die Zuversicht, wir werden mutlos. 1. Johannes sagt, die Welt, in der wir leben, die ist böse und das ist einfach ein Fakt, das erleben wir täglich. Unser Unvermögen in unserem persönlichen Leben kommt noch dazu. Ja, auch das zieht uns vielleicht so ein Stück weit hinab. Und nochmal, genau das ist ja das, was in Jesaja berichtet wird vom Volk Israel. Die ersten 39 Kapitel, Katastrophe. Und ab Kapitel 40 sagt Gott, trotz dieser Lage, trotz dieser schwindenden Zuversicht, ich bin immer noch da. Meine Größe und meine Barmherzigkeit, die wird uns vorgestellt. Ich denke, wenn wir hier so über diese Größe Gottes lesen, in Vers 28, da stellt sich Gott ja vor, er stellt sich im ganzen Kapitel 40 vor, wie groß er ist, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erden geschaffen hat, der nicht müde wird noch matt. Er sagt im folgenden Versen, dass die Völker wie ein Tropfen sind im Eimer. Das heißt, er ist über dieser Schöpfung, er ist über dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich persönlich, wenn ich so von der Größe Gottes lese, ich würde das gerne enger fassen für mich, tiefer fassen, dass ich morgens aufstehe und sage, wunderbar bist du groß. Ja, aber mir fehlt ein Stück weit dieses völlige Erfassen und ich als Prediger habe noch ein größeres Problem, ich kann das euch nicht selbst einhämmern. Ja, ich kann euch die Größe Gottes nicht, wir haben, und das liegt an uns, wir sind begrenzte Menschen, ja, wir haben letztendlich nur Vergleichsmöglichkeiten auf der menschlichen, endlichen Ebene. Wir kennen viele Menschen, die Großartiges geleistet haben, das ist wunderbar alles, aber auch das sind nur Menschen. Ja, und in Hiob heißt es zum Beispiel, der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Der größte Mensch, der hier über die Erde gelaufen ist, der das Schönste und Größte gemacht hat, ist auch nur ein endlicher Mensch. Auch er ist vergänglich und in ein paar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hat man auch den vergessen. Aber Gott ist anders. Und das versucht er durch die ganze Schrift uns immer wieder vor Augen zu malen. Er ist der ewige Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der Schöpfer. In ihm ist alles geschaffen worden. Das heißt, er ist unerschöpflich in seinem Wesen. Das heißt, er steht über diesen Dingen. In Römer 11 heißt es, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Das heißt, egal wie sehr du dich anstrengst und Gott kennenlernen möchtest, und das können wir ein Stückweise, wir werden ihn nie vollständig erfassen. Und ich denke, es ist große Gnade, wenn wir ein Stück weit jeden Tag ein Stück weit mehr lernen dürfen, wie groß dieser Gott ist. Das heißt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er denkt ganz anders, völlig anders als wir. Und er wird eben nicht müde noch matt. Er braucht keine Pause. Er braucht keine Aufladestation wie so ein E-Auto. Er braucht keine Tankstelle für ein Benzinauto. Und er braucht keine Erlaubnis, irgendetwas zu entscheiden, irgendetwas durchzuführen, sondern er sitzt im Regiment. Das ist ein Trost. Das soll uns Zuversicht geben. Wisst ihr, die ganze Welt hat jetzt wieder nach USA geschaut, wie der Trump und der Zelensky da zusammengekommen sind. Dann sind sie sich an die Haare gekommen und dann hat man schon gedacht, oh, was wird das jetzt werden? Ja, was hat das für Auswirkungen? Wird es jetzt noch schlimmer und, und? Gott lacht darüber. Der macht sich keine Sorgen über solche Dinge, sondern er sitzt im Regiment und er weiß genau, was geschieht. Und jeder, der zu ihm gehört, der hat die größte Zuversicht, denn alles dient uns zum Besten. Von dem her, wir dürfen Zuversicht haben. Dieser große Gott, der ewige Gott, der alles geschaffen hat, wenn man das so sich ein bisschen vor Augen hält, dann müsste man ja denken, ha, so groß wie der ist so unfassbar, der ist so weit entfernt. Was hat der mit meinem kleinen Leben zu tun, mit meinen Problemen? Das ist so ein Stück weit wie, ich weiß nicht, als ihr noch jung wart, die meisten von euch, die waren mal jung, früher habt ihr vielleicht auch so Idole gehabt, Sportler oder Musiker. Also ich hatte sowas in meinem Leben. Da habe ich mir immer gewünscht, mal so ein Idol, so ein Sportler-Idol, mal so von Angesicht zu sehen. Das kannst du vergessen, wenn das ein großer Sportler ist. Was will der mit mir zu tun haben? Wenn du da mal eine Audienz kriegst oder mal ein Autogramm, das ist schon ein großes Geschenk, aber in der Regel funktioniert das nicht. Ja, das sind einfach unerreichbare Menschen. Bei Gott ist das anders. Gott ist viel größer als so ein Idol, viel größer als so ein Vorbild. Aber in Jesus Christus ist das Ganze fassbar geworden. Johannes sagt mal, diesen großen Gott, den haben wir betastet. Den haben wir gesehen, von dem haben wir gehört, den haben wir vollständig mitbekommen, in Jesus Christus. Und es ist interessant, dass alle Attribute, die uns hier von Gott im Alten Testament berichtet werden, eins zu eins auf den Herrn Jesus übertragen sind. Der Jesus ist der ewige Gott. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich gewesen. In ihm ist alles geschaffen worden, Himmel und auf Erden. Er, aus seiner Gnade haben wir empfangen, Gnade um Gnade, aus seiner Fülle. Das heißt, er ist unerschöpflich. Und dann wird es so ein bisschen praktischer für unseren Alltag. Ja, dieser Gott, der so unerreichbar scheint, ist Mensch geworden in Jesus Christus. Durch sein Kreuz bin ich mit ihm versöhnt. Und auf einmal habe ich in meinem praktischen Alltag ganz praktische Hilfe von diesem unerschöpflichen Gott. Wisst ihr, der steht bei mir. Wir haben einen lebendigen Gott. Meine Haare sind gezählt. Deine Haare sind gezählt. Die noch welche haben zumindest. Ja, vorher waren sie auch gezählt. Das heißt, er ist da, er kennt dein Leben. Das wird ganz praktisch. Ich habe mir das heute so an der Kasse, ich war wieder an der Kasse gestanden und dann war wieder jemand vor mir. Ich hatte eine Banane gehabt, ja, oder zwei, drei Bananen. Die hatten einen ganzen Einkaufskorb gehabt. Ich habe mir gedacht, warum lässt du mich nicht vor? Hast du doch gesehen. Jetzt stehe ich da, wie so ein Ding. Und dann denkst du, oh Herr, schenk mir Ruhe. Ja, schenk. So. Ganz praktisch, ich bin so froh, dass ich Jesus in meinem kleinen Leben habe, der sich um solche Dinge kümmert. Ja, mit meiner Unvollkommenheit manchmal. Und er kennt deine Stärken. Und er kennt meine Stärken, er kennt aber auch deine Schwächen und meine Schwächen. Und er weiß auch, wenn unsere Zuversicht schwindet. Und ich denke, das sollte uns Mut machen. Durchs Kreuz sind wir mit dem Herrn Jesus versöhnt. Wir sind eins gemacht mit ihm. Ja. Wir sind nahe gebracht worden. Wisst ihr, jetzt ist die Audienz nicht mehr, dass du deinem Superstar mal anfragen kannst. Ja, kann ich mal mit dir vielleicht reden, eine Stunde oder so. Wenn wir in Christus sind, dann fahren wir jetzt, Entschuldigung diesen Vergleich, aber wir fahren im Tourbus mit. Ja, wir sehen den Star morgens, wir sehen ihn abends, wir sehen ihn mittags. Wir brauchen keine extra Audienz mehr, sondern wir haben täglichen Zugang zu ihm, stündlich, minütlich. Und das sollte uns vielleicht mal in unserem Denken Zuversicht geben. Gott ist da, jederzeit. Wenn ich schwach bin, ist er immer noch stark. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht auch ein bisschen schenken? Alles schenken. Alles. Ich habe vollständigen Schutz in Jesus Christus. Wisst ihr, wenn ich so in mein Leben denke, vor ja, über 20 Jahren, wo ich noch nichts vom Herrn Jesus gewusst habe, wie willst du da leben? Da hast du keine Zuversicht. Da kannst du dir manchmal die Kugel geben. Jesus ist lebendig. Und deswegen sind wir heute auch hier. Ja, jeder Einzelne, weil uns er durchträgt. Also, Gottes Größe ist unvorstellbar. Ja, aber in Jesus hat er sich uns offenbart. Wir dürfen von dieser Kraft, von dieser Fülle täglich leben. Du nicht. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das soll uns Zuversicht geben. Ich denke, einige von euch, vielleicht die meisten von euch, kennen noch folgende Werbung. Und zwar, es gab in den 80er Jahren eine sogenannte Duracell-Werbung. Da waren so ganz viele Hasen in einer Reihe gestanden mit so Trommeln und die haben dann gedrommelt mit Batterie und einer nach dem anderen hat aufgehört. Nur der Hase mit der Duracell-Batterie, der hat durchgehalten bis zum Ende. Das ist ein wunderbares Bild auf uns Gläubige. Ja, wir werden schwach, wir hören auf, wir können nicht ewig trommeln, wir können nicht ewig marschieren, es ist einer, der marschiert. Und das ist der Herr Jesus, der braucht keine neue Aufladung, sondern der wird nicht müde und nicht matt. Und von dem dürfen wir aus seiner Kraft wirklich leben. Das heißt, habe eine große Sicht von Gott. Darf ich dich fragen heute Abend, welche Sicht hast du von Gott? Jetzt nicht die fromme Antwort, ja, sondern frag dich mal persönlich, wer ist Gott für dich? Ja, ist er der große Gott, so wie er sich in der Schrift offenbart hat? Ja, das ist wichtig. Ich denke, manchmal kennen wir nur die Spitze des Eisberges von dem, wer Gott wirklich ist. Ist er für dich weit weg? Ist er irgendwo da draußen oder ist das eine wirkliche Realität in deinem Leben, dass der Herr Jesus wirklich bei dir ist? Die Bibel sagt, er ist in uns drin. Praktisch, wie lerne ich Gott immer besser kennen? Ganz praktisch, indem ich meine Bibel lese. Ja, vielleicht ganz praktische Dings, das mache ich selber. Fang an, 1. Mose bis Offenbarung, nimm eine Farbe und jedes Mal, wenn du an eine Wesensart Gottes kommst, dann unterstreich sie. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Güte, Gottes Heiligkeit, Gottes Zorn, alles gehört zusammen, Gottes Gerichte. Wenn du fertig bist, dann hast du schon ein wunderbares Bild von Gott. Ja, mehr als vielleicht der Mensch da draußen, vielleicht auch mehr als der Gläubige. Und wenn du fertig bist, dann fängst du wieder von vorne an. Und das machst du dein ganzes Leben und dann wirst du Gott immer besser kennenlernen. Wenn einer Gott kennen sollte, dann sind es wir Christen. Ich habe manchmal den Eindruck, ist vielleicht doch nicht immer so. Lasst uns Gott besser kennenlernen. Eine große Sicht von Gott ist das Erste, was ich uns mitgeben möchte, um Zuversicht zu erlangen. Das Zweite, und das lesen wir in unserem Jesaja 40, Vers 29, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Der zweite Leitgedanke, habe eine barmherzige Sicht auf Gott. Ist wichtig, dass wir nicht nur einen großen Gott vor Auge haben, sondern einen barmherzigen Gott. Warum ist das wichtig? Ich bin gerade in meiner Bibellese 2. Mose angekommen und da siehst du, als der neue Pharao kommt, der hat nur ein Ziel, er möchte das Volk so bedrücken, dass sie keine Zuversicht haben, dass sie keine Kraft haben, dass sie keine Freude ausstrahlen. In Daniel 7 heißt es, dass der Antichrist das Volk Gottes aufreiben möchte, damit genau dasselbe geschieht, damit sie keine Freude haben, keine Kraft haben, keine Zuversicht. Der Teufel ist ein Sklaventreiber. Und wenn du mal in dein eigenes Leben so schaust, dann frag dich mal, wie sieht's bei dir aus? Ist da alles entspannt? Ist da alles ruhig? Ist vielleicht auch nicht immer das beste Zeichen. Aber in der Regel ist es nicht so, auch bei den Gläubigen, wenn du mit ihnen redest. Sie haben zu kämpfen, sie haben zu tragen, sie verzagen. Sie sind bedrückt. Wie kann so ein großer Gott für mein kleines Leben, wenn ich schwach bin und keine Zuversicht habe, wie kommt der mir nahe? Wisst ihr, das ist ja wirklich eine Frage auch, es ist ja auch so in der Welt, man kann ja mal verzagt sein, man kann ja mal schwach sein, aber wenn du das dauernd bist, ja, vielleicht auch gerade im Berufsleben, sagt der Chef, jetzt bist du schon wieder da, bist schon wieder krank, jetzt bist du schon wieder verzagt, ja sag mal, kannst du dich nicht mal ein bisschen zusammenreißen? Dann schwindet so langsam die Sympathie. Bei Gott ist es nicht so. Wisst ihr, wir kommen oft an unsere Grenzen und vielleicht denkst du auch manchmal, ja, bin ich jetzt schon wieder schwach, kann mich jetzt und überhaupt? Dann kommt schlechte Gewissen, dann kommt der Verkläger. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wollen immer Leistung bringen. Ja, bei Gott brauchen wir erstmal gar nichts bringen. Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Das sehe ich immer wieder an Israel. Das sündige Volk, das konnte man gar nichts. Die haben es überhaupt nicht auf die Reihe gebracht, nur irgendwas richtig zu machen, auf die lange Sicht. Irgendwann hätte man doch sagen können, Gott, hast du nicht irgendwann mal den Schnabel voll? Ich hätte mal wahrscheinlich ein anderes Volk gesucht, ja, das vielleicht ein bisschen eloquenter gewesen wäre. Aber was sagt Gott in all der Schwachheit von diesem Volk? Kapitel 40, tröste, tröste mein Volk. Die Schuld ist abgetragen. Was hat das Volk dazu beigetragen? Nix. Die hatten nämlich keine Hoffnung mehr. Die hatten keine Zuversicht mehr. Aber Gott greift ein in seiner Gnade. Und das ist genau das, was er auch in seinem wunderbaren Sohn gemacht hat im Evangelium. Als du noch kraftlos warst, da hat er den Schritt auf uns zugemacht. Als er noch kraftlos war, ist er für Sünder gestorben zur bestimmten Zeit. Wisst ihr, auch das soll uns Zuversicht geben. Es liegt nicht an unserer Kraft, an unserem Laufen, sondern es liegt an der Kraft Gottes, die uns bewahrt. Er gibt uns die Kraft zu allem. Und das ist, was er hier sagt, er gibt Kraft für die Müden. Der Jesus sagt in Hebräer 4,15, dass er Mitleid hat mit deinen und mit meinen Schwachheiten. Und selbst beim Herrn Jesus sieht man ja, der so viele Dienste getan hat, als er seinen Dienst begangen hat, auch er wurde müde. Irgendwann musste er sich auch an den Brunnen setzen und sagen, um die sechste Stunde, jetzt muss ich einmal zur Ruhe kommen. Ich kann nicht ständig irgendwie in dieser Dauerschleife laufen. Ich brauche auch Ruhe, ich brauche einen Brunnen, wo ich Kraft tanken kann. Und die vielen Dienste, die der Herr Jesus gemacht hat, das sieht vielleicht nicht bei uns 1:1 aus, aber ich bin sicher, auch du stehst hier in der Welt, auch du hast deine Arbeit, bist vielleicht auch im Berufsleben, hast eine Familie, hast vielleicht jemand, den du pflegst oder Kinder, die du erziehen musst, kämpfst mit deinen Finanzen. Wisst ihr, die Welt hat für jeden sein Päckle, ganz speziell für dich. Und die Welt macht müd. Die Welt macht manchmal sogar lebensmüde. Und da ist gut, dass wir einen großen Gott haben, einen barmherzigen Gott, der uns da durchführt. Auch in der christlichen Nachfolge. Möchte ich heute Abend fragen, wo ist dein konkreter Brunnen, zu dem du gehst, wenn du wieder zu kämpfen hast? Richte dir solche Zeiten ein, wo du zum Brunnen gehst, dass du wie eine Maria hingehst zum Herrn Jesus und sagst, jetzt setze ich mich zu Jesu Füßen. Morgens am besten gleich vorm Aufstehen, bevor der Alltag beginnt. Dass ich sage, Kraft, Herr, aus deinem Wort, im Gebet. Wisst ihr, das sind so Floskeln für uns. Aber tun wir das. Den Werk, unser Werk und unsere Werke anbefehlen, unsere Wege, dass der Herr Jesus uns Zuversicht geben kann für den Tag. Wo ist dein Brunnen? Er stärkt die Müden. Wenn du heute müde bist, jetzt nicht nur, weil es spät ist und ich so lange rede, aber es geht, wir sind noch gut in der Zeit, sondern einfach, weil du lebensmüde, vom Leben ermüdet bist. Hab Gott vor Augen. Er gibt Kraft für die Müden und er stärkt die, die es von sich aus nicht können. Das sagt er hier auch. Er stärkt genug den Unvermögenden. Auch das ist, denke ich, wichtig. Er stärkt die, die es von sich aus nicht können. Ich habe jetzt fällt mir gerade ein, ich arbeite mit jemandem zusammen, einem Muslim, jetzt ist gerade Ramadan. Und jetzt muss der den Ramadan halten, und der arbeitet wirklich von morgens bis abends. Der ist so kraftlos, aber er ist so stolz, dass er diesen Ramadan halten kann. Ich denke mir, du arme Seele. Es ist wirklich sehr bedrückend, den jungen Mann zu sehen. Und wie froh dürfen wir sein, dass der Herr uns Zuversicht geben möchte und nicht noch eine Last obendrauf. Aber wichtig ist, dass wir unser Unvermögen auch eingestehen. Ein Stück weit. Gerade in der Nachfolge Jesu. Ich weiß nicht, ob du alles kannst in der Nachfolge Jesu. Ich kann nicht alles. Ich komme oft, sehr oft an meine Grenzen, aber oft fehlt mir das, dass ich mir das eingestehe. Dass ich mir meines Unvermögens auch bewusst werde. Und deswegen ist wichtig, dass du nicht, der Herr kann uns nur da stärken, wo wir ein Stück weit das auch erkennen, dass ich von ihm Hilfe brauche. Ich denke, es gibt viele auch und bei unter uns Nachfolgern solche Petrusse, die denken, ich habe alles im Griff. Ich kann es. Und wenn es hart auf hart kommt, dann stehe ich ein. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich bin ja auch hier auf der Endzeitkonferenz. Ich weiß, die abgefallene Christenheit da draußen, da bin ich besser, da stehe ich da oben. Wisst ihr, aber ich habe immer beim Petrus, der Herr Petrus, der hätte seine beiden Hände dafür gegeben, dass er den Herrn Jesus niemals verleugnet. Dann hat er seine Lektion gelernt. Bitter ist er rausgegangen, hat geweint, weil er doch versagt hat. Es ist wichtig, dass wir auch von uns eine rechte Sicht haben und merken, ich kann doch nicht alles. Aber da ist einer, Paulus war auch, der konnte ja auch alles, gesetztechnisch. Und trotzdem muss ihn der Herr erstmal schlagen mit Blindheit, damit ihm dann die Augen aufgehen, damit er wirklich sieht. Von dem her, 1. Korinther 15 sagt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Wunderbar, wir sollen alle arbeiten im Reich Gottes und da, wo Gott dich hingestellt hat. Aber er sagt, nicht ich, sondern Gottes Gnade ist es, die mit mir ist. Ja, auch hier wieder ein Stück weit in der Abhängigkeit Jesu. Es ist wichtig, dass wir hier vor Augen mitnehmen, dass wir einen barmherzigen Gott haben, der uns nicht treiben möchte, sondern der uns zur Ruhe führen möchte, in dieser Endzeit auch. Ich denke, es gibt einen sehr bekannten Film, einen Klassiker, Ben-Hur, kennen vielleicht die meisten. Da gibt es eine Szene, wo Juda Ben-Hur in einer Galeere sitzt, gefangen. Und sie müssen rudern und rudern und rudern und hinter ihm steht der Sklaventreiber und peitscht ihn und peitscht ihn und peitscht die anderen. Einer nach dem anderen fällt um. Und das ist eigentlich ein gutes Bild auf das, was der Teufel mit uns in dieser Welt machen möchte. Er möchte, dass wir immer schneller rudern und immer weiter und immer weiter. Und wenn Feindeskontakt ist, dass wir noch mehr aus eigener Kraft agieren. Aber Jesus sagt nicht, wer hat schneller, sondern übergib mir das Ruder. Und geh mit mir unter meinem Joch zusammen. Ja, aus meiner Kraft. Ja, und nur dann kann es funktionieren. Hab eine barmherzige Sicht von Gott. Wie geht's dir heute Abend? Frag dich das mal so oder beantworte dir das mal ganz persönlich. Wie geht's dir so? Bist du zuversichtlich oder ist das Zuversichtlichkeitsspektrum ja, ziemlich unten? Wo neigst du dazu, mehr von dir zu verlangen als Gott? Viele von uns neigen eher, eine Martha zu sein, als eine Maria. Ja, ist wichtig, dass wir ausgeglichen sind, dass wir sowohl als auch hier in der Spur bleiben. Ein Prediger hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob es Wesley war oder Whitfield, oder er ist jung gestorben, er sagt, ich habe meinen Gaul zugrunde gerichtet. Ja, damit meint er sein Leben. Ja, ich habe mich im Reich Gottes aufgerieben, ich habe mich kaputt gemacht. Ich hätte noch länger wahrscheinlich gekonnt, hätte ich mir meine Kräfte ein Stück weit eingespart, eingeteilt. Von dem her, schau, wie es dir geht heute Abend. Wo siehst du deine Schwächen als Versagen? Ist auch wichtig. Der Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Ja, Gott fordert nichts von uns, sondern er möchte mit uns gehen. Sei das in deinem Berufsleben, in deinem Dienst, in der Erziehung, im Umgang mit Menschen, sei von Gott abhängig, denn er ist barmherzig. Praktische Anweisung. Bei der nächsten Gelegenheit, wo du wieder in Trouble kommst, befiehl's Gott an. Manchmal nur ein Stoßgebet. Herr Jesus, jetzt brauche ich dich. Das führt uns zum letzten Punkt. Ich hoffe, ihr könnt noch. Seid ihr freiwillig da? Ja. Erster Punkt war, habe große Sicht auf Gott. Zweiter Punkt war, habe eine barmherzige Sicht auf Gott. Und der dritte Punkt ist, habe eine barmherzige Sicht von dir selbst. Das soll uns Zuversicht geben. Und das ist der letzte Vers hier, oder die letzten zwei. Er sagt, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Christen spielen oft den Starken, wolle sich nicht die Blöße geben. Ihr kennt es vielleicht, kommst in der Gemeinde, wie geht's dir? Ja, gut, danke, dass du nachgefragt hast, wunderbar. Bloß, dass keiner mal loslegt und sagt, ey, wie geht's dir wirklich? Ja, und wenn es dir schlecht geht, sagt man in der Regel trotzdem, alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob das nur ein Männerproblem ist, die Frauen sind da vielleicht ein bisschen kommunikativer, aber faktisch einfach, uns fehlt oft die Zuversicht. Ja, und das ist aber trotzdem, Gott kann damit umgehen. Und du solltest das auch tun. Erkenne deine eigene Begrenztheit. Gott sagt, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Und wenn schon die Probleme haben, ja, Entschuldigung, wie viel mehr wir, die wir nicht mehr so knackig und frisch sind und in der Blüte unseres Lebens. Ja, wir sind keine Duracell-Hasen. Und das nimmt mit der Zeit auch ab. Akku im Handy, irgendwann funktioniert der nicht mehr. Ja, der wird weniger. Auch in der Nachfolge Jesu. Ja, wir werden schwach. Gerade in Bezug auf die Heiligung. Auch das ist ein Werk, das ich mit Gott zusammen machen möchte. Und das ist, was Paulus erkannt hat. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist ein Bibelvers, den sollten wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben. Ich denke, den kennen viele von uns auch, ja, den können wir auswendig, aber möchte ich auch heute Abend fragen, wie sieht dieser Vers bei mir wirklich, in der Wirklichkeit aus? Wenn ich schwach bin, dann was? Dann kann ich Gott nicht dienen? Ist das bei dir manchmal so, dass du denkst, wenn ich schwach bin, kann ich Gott nicht dienen? Wenn ich schwach bin, dann bin ich in Gottes Augen weniger wert? Wenn ich schwach bin, dann kann ich mich nicht in die Gegenwart Gottes trauen? Oder wenn ich schwach bin, liebt Gott mich sogar weniger? Das sind alles so Dinge, die uns entweder der Teufel einflüstert oder unsere eigene Psyche. Nichts von dem ist wahr. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Und deswegen, zum Schluss hier, nimm die Verheißung Gottes an. Was soll man tun als Nachfolger Christi in der Endzeit, wo alles schlimmer wird? Aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Das ist das Programm. Er hat es uns eigentlich sehr einfach gemacht. Die auf den Herrn harren. Und dieses Wort harren, das heißt hoffen. Das heißt warten. Und das heißt erwarten. Das ist unser Programm für die Endzeit. Was soll ich erwarten? Was soll ich hoffen? Was soll ich von ihm erwarten? Psalm 25,3. Die auf den Herrn harren, keiner geht zu Schanden, der auf Gott harrt. Keiner. Römer 8,28. Alle denen, die Gott lieben, dienen manche Dinge zum Besten. Nein, alle Dinge zum Besten. Und in 1. Korinther 10,30 heißt es, es wird uns keine Versuchung über die Maßen so bedrücken, ich sage es mit meinen eigenen Worten, dass wir daran zugrunde gehen. Ja, sondern auch da wird Gott den Ausgang schaffen. Der Jesus hat mal gesagt, ihr, die ihr müde und beladen seid, kommt zu mir. Ich möchte euch Ruhe geben. Nicht unsere eigene Kraft. Ich will dein Brunnen sein. Und das Interessante ist, dass er hier sagt, wenn du das tust, dann bekommst du neue Kraft. Und zwar immer wieder, punktuell, dann, wenn du sie brauchst. Aber du musst kommen, eng am Weinstock verpflanzt sein. Und das ist schön. Er gibt die Kraft meistens nie im Voraus. Aber immer dann, wenn es gilt, dann wirkt sie. Ich möchte euch noch ein ganz praktisches Beispiel erklären. Dann sehen wir auch am Ende gleich. Ich habe einen Freund gehabt, der sehr krank geworden ist. Ein Sportler, ehemaliger Sportler, Bundesliga-Fußballer. Und krank geworden, Herzinfarkte und. Und er hat zu mir gesagt, das Schlimmste, was ich mir vorstelle, kann ist, dass ich krank werde. Also wirklich, schwere Krankheit bekommen. Und dann hat ihn der Krebs getroffen. Schwerer Krebs, aggressiver Krebs. Und dann ist genau das, hat er gesagt, passiert, was ich gedacht habe, das werde ich nicht aushalten, ich gehe zugrunde. Und er ist ein Nachfolger Jesu und er sagt, in dieser Zeit war ich, der ich so viel Angst hatte, ein Zeugnis auf dieser Krebsstation, wo so viel Elend war. Und ich konnte Zeugnis geben, Sven. Ich konnte dort Menschen Mut machen. Und ich konnte hier und konnte da. Und er sagt, Sven, von mir aus gesehen, niemals. Aber der Herr war da und er hat mir zu diesem Zeitpunkt genau die Kraft gegeben, die ich gebraucht habe. Und er wurde geheilt und jetzt ist er wieder krank. Jetzt passiert genau das Gleiche. Ja, er bekommt Kraft. Und das zeigt mir einfach, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist und viele, die ich kenne, haben genau das Gleiche. Immer dann, wenn du sie brauchst, ist Gott da. Und Paulus hatte ja auch ein herausforderndes Leben. Ja, auch er ist an Grenze gekommen, wo er gesagt hat, ich verzweifle am Leben. Es reicht mir, komplett. Und dann sagt er trotzdem in seinem letzten Brief, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Was glaubt ihr, was Paulus geantwortet hätte, wenn man ihn gefragt hätte, wie hast du das geschafft? So viel Disziplin, so viel Kraft, so viel Errungenschaften. Er hätte nur eins gesagt, nicht ich, sondern Jesus in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern für den, der für mich gestorben ist. Und das wünsche ich uns in dieser Endzeit, in diesen Tagen jetzt auch, dass wir auftanken, dass wir Zuversicht bekommen für dein Leben ganz praktisch, indem wir auf den großen Gott schauen, auf den barmherzigen Gott schauen, uns selbst mit uns ein Stück weit barmherzig umgehen und immer auf ihn schauen. Und dann funktioniert das auch. Wollen wir noch beten? Ach Herr Jesus, wir können gar nicht verstehen, was du uns für einen großen Anker gegeben hast in dieser doch so ruhelosen Welt, Herr. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, in diese Finsternis, um uns wirklich Licht und Halt zu geben. Herr, wir haben alle Zuversicht dieser Welt, wenn wir auf dich harren. Du hast alles getan am Kreuz von Golgatha. Wir dürfen an dich glauben. Du bringst uns dadurch. Und ich möchte so beten, Herr, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist und der selbst zu kämpfen hat, bei dem auch die Zuversicht schwindet, egal was es ist, Herr, ob es krankheitstechnisch ist, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es zwischenmenschlich ist, ob es einfache Lebensmüdigkeit ist. Herr Jesus, ich bitte einfach, dass du dich uns ganz neu offenbarst durch deinen Heiligen Geist. Du hast gesagt, da wo du bist, da sind auch die Ströme lebendigen Wassers. Lass uns unseren Blick einfach auf dich richten, was du getan hast, und dass du mit uns zum Ziel kommst, Herr, das hast du uns dann verheißen. Hab Dank dafür. Amen.